Also willkommen im Saal 2. Wir haben jetzt einen Vortrag von Peter Stummer und von Markus Sabatello über den Traum von der digitalen Unsichtbarkeit oder Rede an den kleinen Mann. Und er wird uns heute darüber erzählen, wie man seine digitale Unsichtbarkeit sieht oder nicht sieht. Bitte schön.
Danke. Jetzt muss ich schauen, ob da Damen auch im Saal sind. Liebe Damen und Herren, liebe Besucher der Privacy Week. Mein Name ist, wie schon erwähnt, Peter Stummer. Ich bin 56 Jahre alt, Unternehmer und einer der drei Gründer und Vorstandsmitglied des 1. Mai 2018. Funktioniert der Ton einigermaßen? Ich höre da ein leichtes Pfeifen. So besser? Gut, also ich bin einer der drei Gründer und Vorstands. Brauchen wir ein Signal? Nicht unbedingt. Also dann lassen wir das. Ich spiele ein bisschen Hintergrundmusik und rede weiter. Gut. Ich bin also einer der drei Vorstandsmitglieder des im Mai 2018 in Wien gegründeten Instituts für digitale Privatsphäre. Ich bin kein gebürtiger Wiener, aber wir haben uns Wien aus einem nicht ganz uninteressanten Grund ausgesucht für das Institut für digitale Privatsphäre. Wer von euch ist bei der WKO Mitglied? Sehr gut. Weiß die WKO, was der erste und wichtigste und gewinnbringendste Exportartikel Österreichs war? Keine Mozartkugeln, keine Ski. Kein Musikantenstadel, sondern Daten. Es gab in Wien das berühmteste sogenannte schwarze Kabinett, Hochblüte 1730 bis 1760. Das heißt, wir haben in Österreich die erste Datenkrake generiert, dank Herrn Metternichs, der das so geschickt angelegt hat, dass er es geschafft hat, so viele Informationen zu entschlüsseln, zu verschlüsseln und unbemerkt über die Grenzen, insbesondere nach Frankreich und nach Russland zu schaffen. Er wusste einfach nicht mehr, wohin mit den Daten und hat daraus ein höchst einträgliches Geschäft gemacht. Das heißt, die ganze Datensammlerei hat in Wien begonnen und hier werden wir es beenden. Mein heutiger Vortrag dreht an sich den Titel Der Traum von der digitalen Unsichtbarkeit und die Rede an den kleinen digitalen Mann. Ich freue mich, dass trotz des etwas prosaischen Titels Leute gekommen sind. Ich darf Sie beruhigen, es wird nicht um die Unsichtbarkeit gehen, es wird auch nicht um kleine Männer gehen. Und ich muss auch um Verständnis bitten, nachdem ich weder IT-Techniker noch Programmierer bin, hoffe ich, dass Sie meinen unbedarften Zugang zu technischen Themen und Sachverhalten nachsehen. Ich wollte an sich zur visuellen Untermalung ein paar Schaubilder zeigen, aber ich kann sie ja vielleicht auch beschreiben. Wir haben jetzt an sich 45 Minuten Zeit miteinander. Es wird bei Weitem nicht so lange dauern, damit haben wir auch vielleicht Zeit für ein paar Fragen oder ein paar praktische Übungen. Ich möchte aber an sich den Vortrag in drei Teile gliedern. Wir könnten auch sagen, wir haben eine Pflicht, eine Kür und ein Schaulaufen. Mit der Pflicht meine ich, Sie kriegen jetzt einmal in ein paar Minuten die kompakten Informationen zum Institut für digitale Privatsphäre. In der Kür werde ich mir erlauben, einen kleinen Denkanstoß zum Thema Algorithmen zu geben. Und das Schaulaufen wird dann mit freundlicher Unterstützung von Markus Sabatello dann ein kleiner Blick in unsere Werkzeugkiste sein. Wir sind zwar ein überschaubares Publikum, aus Gründen der Zeitökonomie würde ich aber trotzdem vorziehen, wenn wir die Fragen, eventuelle Fragen, am Ende des Vortrags stellen. Ich habe den Markus schon erwähnt, aufgrund meiner tatsächlich technischen Inkompetenz in all diesen Dingungen bin ich sehr froh, dass wir den Markus als technischen Berater des Instituts für digitale Privatsphäre gewinnen konnten und würde auch ersuchen, eventuelle Fachfragen im Zusammenhang mit verschiedenen technischen Themen, die ich kurz streifen werde, nach meinem Vortrag direkt auch an den Markus zu richten, der ja idealerweise seinen Vortrag gleich im Anschluss hält. Überdies darf ich natürlich jeden, der jetzt hier ist, oder auch Menschen, die das über Stream verfolgen und der sich für unser Vorhaben und unser Unterfangen interessiert, einladen, jederzeit mit uns in Kontakt zu treten für ein weiterführendes persönliches Gespräch. Nun zurück zum Ablauf. Im ersten Teil werde ich Ihnen eine kurze Übersicht über das Institut für digitale Privatsphäre liefern, inklusive der Beantwortung von drei Kernfragen. Wer sind wir? Was wollen wir? Und wie gehen wir vor? Im zweiten Teil folgt dann die Vorstellung eines Denkansatzes oder, wie ich meine, eines Denkfehlers, den wir meiner unbescheidenen Meinung nach eigentlich revidieren müssen. Im dritten und letzten Teil werde ich dann mit dem Markus gemeinsam Ihnen unser erstes Werkzeug in der IDP-Werkzeugkiste in Abhängigkeit von der verbleibenden Zeit kurz vorstellen. Teil 1. Wer sind wir? Das Institut für Digital Privatsphäre, kurz IDP, wurde am 28. Mai 2018 als gemeinnütziger österreichischer Verein mit Sitz in Wien gegründet. 2-3 Tage rund um das wunderbare Datum der Einführung der Datenschutzgrundverordnung herunter. Warum gerade Wien? Das haben wir zuerst schon erläutert. Also es gibt einerseits eine wunderbare Tradition beim Datensammeln, andererseits auch gibt es in Österreich, in Europa, aber auch in Wien, gerade an den technischen Universitäten, hervorragende Fachleute, die dieses Briefgeheimnis beschützen, sprich Kryptografen. Der Vorstand des IDP besteht derzeit aus den Gründern Alexander Fockensteiner, Heinrich Mautner-Markow und meiner Person. Wir sind drei seit vielen Jahren, beziehungsweise eigentlich schon seit Jahrzehnten, befreundete Unternehmer aus den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Identitätsmanagement und Unternehmensberatung. Alexander Fockensteiner betreibt eine erfolgreiche PR-Agentur und war in der Vergangenheit bereits mit zivilgesellschaftlichen Projekten, die vielleicht bekannt sind, wie zum Beispiel die Plattform RespektNet, beschäftigt. Heinrich Mautner-Markow ist ein Pionier der föderierten Identität und verfügt über ein exzellentes nationales und internationales Netzwerk an Experten in diesem Feld. Ich selbst bin Unternehmensberater und war vormals Investmentbanker und Projektmanager bei einer österreichischen Werbeagentur. Was wollen wir? Wir haben uns im IDP zum Ziel gesetzt, vertrauenswürdige, verständliche und einfach zu bedienende Werkzeuge zum Schutz der digitalen Privatsphäre für private Endkunden zu entwickeln, zu adaptieren, zu bündeln und zu vertreiben bzw. über geeignete Partner international vertreiben zu lassen. Wie gehen wir vor? Wir sind einem sehr einfachen, dreifachen Prinzip gefolgt. Wie ist die Lage? Was sind die richtigen Leute? Und welche Lösungen werden derzeit benötigt? Zur Lage. Die Analyse der derzeitigen Situation hat Folgendes ergeben. Das Thema Schutz der digitalen Privatsphäre ist in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Der öffentliche Diskurs beschränkt sich leider überwiegend auf die Gestaltung und Durchsetzung rechtlicher bzw. regulatorischer Rahmenbedingungen, Stichwort Datenschutzgrundverordnung. Der oder die Einzelne ist zwar aufgrund rezenter Skandale, Stichwort Facebook, sensibilisiert, hat aber keine konkreten Handlungsalternativen oder Handlungsmöglichkeiten. Es gibt Myriaden von Werkzeugen, Anwendungen, Insellösungen und so weiter, aber diese sind entweder Mogelpackungen, für den technischen Laien unverständlich und impraktikabel oder schlichtweg unsinnig. Wer sind die richtigen Leute? Wir wollten aus Gründen der Ressourcenökonomie das IDP an ein bestehendes internationales Netzwerk von renommierten Datenschutzexperten und Open-Source-Softwareentwicklern andocken. Im Rahmen verschiedener IDP-Workshops hat sich eine Kooperation, auch über dankenswerterweise Vermittlung von Markus, eine Kooperation mit der Freedom Box Foundation mit Sitz in New York als Ideallösung zur Erreichung unserer Ziele herauskristallisiert. Welche Lösungen werden gebraucht? Nach eingehenden Recherchen, Marktanalysen, haben wir uns für die Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen für drei Problemfelder im Zusammenhang mit dem Schutz digitaler Privatsphäre entschieden. Zur besseren Veranschaulichung dieser Problemfelder reduzieren wir diese auf drei Begriffe. Erstens, No Data. Ich sage dann gleich noch ein bisschen was dazu. Zweitens, My Data. Und drittens, Not Your Data. Unter No Data subsumieren wir unseren Versuch, basierend auf der Open-Source-Software FreedomBox ein dezentrales und vertrauenswürdiges VPN-Netz mit eigener Community, Stichwort Netzwerkeffekt, zu errichten. MyData. Wir implementieren in diesem Netzwerk mit Hilfe von dezentralem Identitätsmanagement, Stichwort SSI oder Self-Sovereign Identity, Datenaggregatoren und Interfaces ohne Einschaltung von dritten Parteien, Stichwort Payment Service Provider Directive 2. Not Your Data, wahrscheinlich das zukunftsweisendste Projekt. Wir entwickeln basierend auf der Open Source Software FreedomBox für Privatanwender eine vertrauenswürdige Firewall für das Internet der Dinge, Stichwort Smart Home, Smart Cars. Gibt es ad hoc zu diesen drei Problemfeldern und Lösungen Fragen oder können wir das an das Ende stellen? Ich brauche, glaube ich, nur mehr 3 Minuten, dann sind wir durch. Der zweite Teil ist im Wesentlichen ein Gedanke, den ich besonders herausheben möchte, weil er nicht technisch, sondern menschlich ist. Und ich glaube, dass wir mit allen unseren Versuchen und Unternehmungen in diesem Bereich nur dann Erfolg haben werden, wenn wir diese menschliche Dimension, diese menschliche und psychologische Komponente in den Vordergrund stellen. Ich werde jetzt eine Aussage treffen und meine Gegenposition dazu darstellen. Aussage. Data Mining und auf mich mit Hilfe von Algorithmen und künstlicher Intelligenz zugeschnittene Informationen sind zwar lästig, aber es macht mein Leben und damit mich selbst doch sehr viel interessanter und aufregender. Ich wiederhole, Data Mining und auf mich mit Hilfe von Algorithmen und künstlicher Intelligenz zugeschnittene Informationen oder Werbebotschaften sind zwar lästig, aber es macht mein Leben und damit mich selbst doch sehr viel interessanter und aufregender. Die Gegenposition dazu: Niemand ist für mich selbst uninteressanter als ich selbst, da ich mich und meine Gewohnheiten ohnehin bis ins kleinste Detail kenne. Die Annahme, dass ein Algorithmus, der mir noch mehr von meinem immer gleichen Selbst zeigt und vorschlägt, ist aberwitzig und macht mich schlussendlich zum ultimativen Langeweiler. Ich möchte dazu auch noch ein Zitat vortragen von Ronja von Röhne, also aus einem Artikel oder einem Beitrag erschienen am 12.10.2016 in der Welt. Inspiration, Faszination, Spannung sind deswegen so vielversprechend, weil man nur in kleinen Rahmen selbst dafür sorgen kann. Trotzdem, und da liegt der große Fehler der personalisierten Werbung, gehen sämtliche Algorithmen davon aus, man fände sich ganz prima, wie man ist, und will höchstens noch ein paar Feinjustierungen vornehmen. Algorithmen sorgen dafür, dass man noch mehr der Mensch wird, der man schon ist. Je klüger die Algorithmen werden, desto eindimensionaler wird das Ich. Je genauer sie wissen, was mich in der Vergangenheit interessiert hat, desto mehr sorgen sie dafür, dass ich mich auch in Zukunft für nichts Neues begeistern werde. In der Hoffnung, dass Sie doch noch ein bisschen Interesse für etwas Neues aufbringen können, kommen wir jetzt zum Teil 3 und ich darf dich, Markus, bitten, ein paar Worte zum Thema Freedom Box, auch Blue Danube Edition im Zusammenhang mit der Errichtung eines dezentralen VPN-Netz an uns zu richten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke, Peter. Ja, mein Name ist Markus Sabatello. Basierend auf den Ideen und Prinzipien, die der Peter jetzt erklärt hat, hat sich die Frage gestellt, wie kann man da etwas beitragen und was sind da mögliche konkrete Werkzeuge oder Software oder Hardware, um die Ziele dieses Instituts voranzubringen. Ein Projekt, das mich schon sehr lange interessiert oder fasziniert, ist die Freedom Box. Wer kennt denn das? Wir hatten da schon mal was davon gehört, wahrscheinlich einige. Also ist ein Open-Source-Projekt, das es seit einigen Jahren schon gibt, das dafür gedacht ist, Software zu entwickeln für eine kleine Box, also für ein Stück Hardware, für einen persönlichen Server, den ich bei mir zu Hause hinstellen kann und der verschiedene Funktionen erfüllt, die mir helfen, meine Privatsphäre zu schützen, meine persönlichen Daten besser zu kontrollieren. Das Projekt gibt es schon länger. Die Freedom Box ist, wie gesagt, eigentlich nur ein Open-Source-Projekt, also das ist nur die Software, die man sich dann auf eigener Hardware, ob das ein Raspberry Pi ist oder irgendein alter Server, den man noch zu Hause stehen hat, kann man sich das installieren. Und diese Software, Freedom Box, kann potenziell viele verschiedene Funktionen erfüllen. Also wir wissen ja wahrscheinlich alle, um Privatsphäre zu verbessern, gibt es ja die verschiedensten Themen. Ja, also will ich meine IP-Adresse verbergen, dann kann ich Tor nehmen. Will ich meine E-Mails verschlüsseln, dann nehme ich PGP. Will ich ein alternatives soziales Netzwerk aufbauen, dann nehme ich vielleicht was wie Diaspora als Gegenstück zu Facebook. Also wir haben uns irgendwie entscheiden müssen oder irgendwie Prioritäten setzen, weil wenn zu viele Funktionen auf einmal drauf sind, das war bei der Freedombox immer schon so ein Thema, dann wird das sehr kompliziert. Also eine Idee, womit man anfangen könnte, was sozusagen die allererste Funktion, die auch recht schnell nützlich sein könnte, ist, wie der Peter das schon gesagt hat, ein VPN-Netzwerk. VPNs werden, glaube ich, immer beliebter. Man hört immer mehr davon, dass das Leute verwenden, aber wie funktioniert ein traditionelles VPN-Netzwerk? Also da gibt es eine Firma, die das anbietet, die einen VPN-Knoten betreibt und ich kann mich dort einwählen mit meinem eigenen VPN-Zugang bei dieser Firma, die das eben anbietet. Und mein ganzer Traffic, alle meine Daten, mein Datenverkehr geht dann über die Knoten dieser Firmen. Das heißt, das sind Bottlenecks, das sind Honeypots theoretisch. Das heißt, diese Firmen, die VPN-Dienst anbieten, durch die geht ja mein ganzer Traffic. Das heißt, es gibt interessante Ideen, wie man das dezentral machen kann, wo ich praktisch ganz viele VPN-Knoten habe, wo jeder gleichzeitig ein Client und ein Server ist. Und genau das könnte man machen mit so einer Freedom Box. Das wäre die Idee. Ich stelle mir das bei mir zu Hause hin. Und die Box ist dann sowohl ein VPN-Client als auch ein Server. Und alle Freedom-Boxen verbinden sich zu einem dezentralen VPN-Netzwerk, wo ich dann quasi durch meine Freedom-Box in dieses Netzwerk hineingehe und dann bei irgendeiner anderen auf der Welt wieder hinauskomme. Das heißt, es gibt von vornherein keine limitierte Liste an VPN-Knoten, sondern das wächst immer mehr, je mehr Teilnehmer man da hinzufügt. Das ist ein bisschen wie Tor eigentlich. Bei Tor ist es ja auch so, da kann ja auch jeder einen Client und einen Exit-Knoten betreiben, und je mehr es davon gibt, desto stärker wird es und desto schwieriger wird es zu filtern und anzugreifen. Tor, wie wir wissen, hat gewisse andere Nachteile, vielleicht Bandbreite und Geschwindigkeit. Das heißt, die Idee wäre, wenn man so ein dezentrales VPN-Netzwerk macht, dass man ein bisschen das Beste von beiden bekommt, VPN und Tor, also ein Netzwerk, das wächst, wo jeder Client und Server ist und das auch sehr schnell und sehr einfach zu machen ist. Und da gibt es gewisse Software aufbauend auf OpenVPN, OpenVPN, das ja sehr erfolgreich ist. Gibt es auch inzwischen Projekte, um das zu dezentralisieren und dynamisch wachsen zu lassen. Also das wäre die erste Idee, das erste, was man bauen kann als Produkt, sodass man sich das auch wirklich dann hinstellen kann. Weil, wie gesagt, die Freedom Box, die gibt es zwar schon lange, aber man kann es nirgends kaufen. Das heißt, es gibt keine Infrastruktur, keine Firma oder wo ich mir das tatsächlich bestellen kann und zu Hause anstecken kann. Das heißt, das ist was, glaube ich, wo das Institut tatsächlich einen wertvollen Schritt setzen kann, um das auch wirklich in die Welt zu bringen. Hast du Fragen zu dem Thema?
Servus. Ja, gibt es denn auch schon irgendwie Ideen in Bezug auf irgendwie rechtliche Leitfaden oder vielleicht sogar Beistand von Seiten der Institut? Weil bei Freifunk, Tor und Co. ist ja durchaus schon mehrere Male vorgekommen, dass ich sowas daheim betrieben habe, was auch immer, eine Bombendrohung dann über meinen IP rausging und dann natürlich Hausdurchsuchung in einer Wohnung ist natürlich äußerst unangenehm. Da vielleicht in die Richtung noch gleich vorab.
Uns ist die Problematik natürlich bewusst. Das heißt, wir werden die Gesetze nicht neu schreiben, es gelten überall andere Gesetze. Wir holen uns da auch die entsprechende Expertise und es wird vom Aufbau des Netzwerks bzw. auch von der Teilnehmerauswahl so sein, dass nicht jeder an diesem Netzwerk teilnehmen kann. Ich möchte jetzt nicht zu viele Details dazu sagen, aber es hat auch mit unserem Vertriebskanal zu tun. Das heißt, wir haben aus der Vergangenheit gelernt, wir kennen die entsprechenden Sachverhalte und es ist ja schon genügend Anwaltsblut da den Bach runtergeflossen. Wir werden das in dem Moment, wo wir das ausrollen, wird das auf die entsprechende Jurisdiktion abgestimmt sein. Das heißt, wir machen keinen, wie es in der Regel ist, das heißt, es gibt keinen Download für die Software. Das heißt, es kann nicht jeder a priori an diesem Netzwerk teilnehmen. Ich erinnere jetzt mal an die Uhrzeiten des Internets. Ich habe noch eine E-Mail-Adresse mit Hochnot peinlicher Befragung von der Radio Austria bekommen nach 3 Monate Wartezeit. Es wird nicht ganz so schlimm werden, aber wir bauen hier auch vor und Filter ein. Aber die Problematik ist natürlich offensichtlich. Und man wird es adressieren.
Gibt es sonst noch Fragen im Raum? Ansonsten hätte ich noch eine Frage. Und zwar, ihr baut da jetzt sehr auf Technologien, die bereits entstehen. Braucht sie in irgendwelchen Richtungen Hilfe? Wo fehlt es bei euch an Unterstützung?
Bitte anstellen. Selbstverständlich. Das heißt, der Grundgedanke dabei war ja, dass wir gesagt haben, wir machen bewusst keine Firma, sondern wir machen das in der Open Source Community, wir machen das mit Open Source Software, weil eben genau all diejenigen, die derzeit Produkte und Dienstleistungen in dem Bereich anbieten, a priori einen Interessenskonflikt haben. Genau das ist tödlich in dieser Art von Produkten, in dieser Art von Dienstleistungen. Das heißt, jede Hilfe ist willkommen, es steigert die Transparenz und bildet auch genau genommen ein Gegengewicht zu dem, was wir draußen in vielen Bereichen haben, aber insbesondere, und ich möchte nur ganz kurz auf das Thema VPN eingehen, ihr kennt euch alle sehr viel besser aus als ich, mir sind die Grausbirnen aufgestiegen, als ich gesehen habe, dass alles, was in den Medien, wir dürfen jetzt keine Namen nennen, aber jede Woche also über den Bildschirm flimmert, zig Millionen Euro, die da in Werbung reingebuttert werden, die offensichtlich ganz einfache Anibots sind. Das heißt, da kommt das dicke Ende erst. Und ich glaube, wir müssen rechtzeitig auch über den Aufbau einer entsprechenden vertrauenswürdigen Infrastruktur dem vorbeugen. Aber klare Antwort auf jeden Fall und sehr gerne.
Okay. Wenn das die letzten Fragen sind, dann glaube ich, machen wir eine Pause, bevor wir zu deinem Talk gehen, oder?
Ja, noch kurz, ich habe nachher gleich einen Vortrag. Peter hat ja gesagt, die drei Ziele, no data, my data, not your data. Ich mache dann einen Vortrag zu digitaler Identität. Das geht dann über das hinaus noch über das VPN-Thema. Also wirklich, wer weiß was über mich im Internet, wer bin ich, wenn ich online gehe, das kommt dann nachher.